SRF 3 Fokus.
Mein Name ist Anna Meier und der Name von meinem Gast Andrea Bleicher. Sie ist seit Anfang Februar Chefredaktorin ad interim vom Blick. Die allererste Frau, die es an die Spitze der grössten Boulevardzeitung vom Land geschafft hat. Das hat Diskussionen ausgelöst, nicht wegen dem Gender-Thema grundsätzlich, sondern vor allem, weil Andrea Bleicher Mutter von zwei Kindern ist, 6 und 8, und die beim Vater in Deutschland lebt. Guten Abend, Andrea Bleicher.
Guten Abend.
Gratuliere zum neuen Job.
Danke vielmals.
Wie haben Sie sich auf das Interview vorbereitet?
Wie habe ich mich auf das Interview vorbereitet? Ich habe mal andere Fokussendungen gehört und gehört, was die anderen Leute so gesagt haben, und gehofft, dass alles gut kommt.
Was heisst, dass alles gut kommt? Was könnte denn schlecht kommen?
Ja, man kann sich ja immer blöd anstellen, dumme Antworten geben.
Sind Sie jemand, der gut schreiben kann, aber schlecht reden kann? Schliesse ich daraus?
Ich kann besser schreiben als reden.
Mir hat eben ein Freund von Ihnen verraten, dass Sie nichts im Zufall überlesen, dass Sie vor einer Gesprächssituation akribisch abchecken und dann gezielt vorgehen, bis der andere genau den Punkt ankommt, wo Sie ihn wollen.
Ja.
Wie viel
hat das jemand gesagt?
Wie viel Manipulatorin steckt in Ihnen?
Ach, Manipulatorin. Nein, was natürlich stimmt, ist, ich bin tatsächlich gern vorbereitet. Das stimmt. Aber das hat nicht nur mit dem Beruflichen zu tun, sondern das habe ich eigentlich auch im Alltag gern, dass ich weiss, wenn, was, warum gemacht wird.
Woher kommt das?
Ich weiss das auch nicht. Das klingt jetzt alles so ein bisschen bünzlig. Eigentlich sollte ich sagen, ich bin total spontan und tue alles ganz spontan entscheiden. Nein, ich glaube, ja, vielleicht hat das auch irgendwie etwas zu tun damit, wie man aufwächst. Also meine Eltern haben mir das wahrscheinlich beigebracht. Meine Eltern haben auch gern viel geplant.
Was sind Sie von Beruf gewesen, die Eltern?
Mein Vater ist Gewerkschaftssekretär und meine Mutter war daheim gewesen.
Und Sie sind sehr strukturiert aufgewachsen?
Ja, ich habe... Das ist schon relativ speziell. Ich habe 3 ältere Schwestern. Also wir sind das Vierte gewesen, wir sind alles Mädchen gewesen. Und wir sind ein sehr unchaotischer Haushalt gewesen. Ich glaube, auch meine Schwestern. Also jeder hat im Prinzip gewusst, wo muss er seine Sachen haben und wann muss er was machen. Und eben, wer hat wann für was Zeit. Sonst können Sie sich vorstellen, am Morgen im Bad mit 5 Frauen. Das gibt nur Chaos.
Man hört ja von Ihnen, dass Sie gerne neben den Mitarbeitern stehen bleiben, bis die genug hart recherchieren. Ist die Mami früher neben Ihnen stehen geblieben und hat geschaut, dass alle Zähne geputzt haben oder die Aufgaben rechtzeitig erledigen?
Nein. Also meine Mutter hat das sehr locker gesehen. Also sie hat nicht das Gefühl gehabt, sie muss uns überwachen, sondern wir haben immer viel Verantwortung für uns selber. Nein, kontrolliert habe ich mich nie gefühlt, sondern meine Mutter hat gewusst, dass wir es einmachen. Also wir sind ganz brav gewesen.
Ist das wahr?
Also vielleicht meine älteren Schwestern sind noch ein bisschen wilder gewesen als ich, aber weil meine Eltern mir sehr wenig verboten haben, hat es für mich als Teenager fast gar keinen Grund gegeben zur Rebellion.
Wenn man so über sie liest, dann wirken sie wie eine Frau, die vor Selbstbewusstsein strotzt, die sich überlegen zeigt, aber auch ein ausprägtes Machtgefühl hat. Wie viel stimmt davon?
Selbstbewusstsein. Ja, ich würde schon sagen, ich bin selbstbewusst. Also ich glaube, ohne Selbstbewusstsein kommt man gar nicht wirklich so richtig weit. Machtbewusstsein. Ja. Ich weiss schon, was es braucht und was es nicht leidet.
Was denn?
Also ich glaube, wir wollen also jetzt im Beruf, wir wollen ein Produkt machen, wir wollen ein gutes Produkt machen und wir wollen alle zusammenarbeiten, aber jemand muss auch die Leitplanken für das setzen und grundsätzlich im Job jetzt bin das ich.
Das haben sie wenig diplomatisch ausgedrückt vor kurzem, was sie gesagt haben, wir sind nicht eine Steiner Schule, wir tanzen, ertanzen uns den Titel vom Blick nicht, ich entscheide. Das tönt doch jetzt ganz anders, als wenn man sie jetzt so gehört reden.
Das stimmt schon. Also, ja, das habe ich so gesagt. Übrigens gehen meine Kinder an eine Montessori-Schule. Also, sorry, Steiner-Schule. Nein, ich glaube, man muss schon miteinander diskutieren. Das ist völlig klar. Aber am Schluss muss jemand einen Entscheid fällen, was wird gemacht. Ja, und das ist meistens der Chef. Und beim Blick bin jetzt im Moment ich der Chef.
Wie der sich wird verändern, ob er sich wird verändern durch sie, wenn wir auch noch besprechen der Sendung. Zuerst möchte ich gerne ansprechen, was ich ganz am Anfang von der Sendung angesprochen habe, nämlich, dass sie einen riesen Schritt gemacht haben in der Karriere, am Ruder stehend vom Blick, und da gibt es Schlagzeilen fast nur über ihre unkonventionelle Mutterrolle. Sind sie erstaunt, überrascht, enttäuscht gewesen?
Alles und nichts. Also es ist so, eigentlich würde man sich ja heutzutage wünschen, dass das kein Thema mehr ist. Also ich glaube, erstens mal soll es Mütter nicht verboten sein, eine Karriere zu machen. Und grundsätzlich glaube ich, sollten wir heute auch so weit sein, dass das eigentlich kein Thema mehr sollte sein. Gleichzeitig ist mir das natürlich bewusst, dass das nicht ganz normal ist. Und zuerst habe ich mir überlegt, und ich dachte, nein, das interessiert doch die Leute gar nicht. Und meine Kollegen haben dann gesagt, du wirst im Fall sehen, das tun dich dann alle fragen und so weiter und so fort. Und danach habe ich gedacht, nein, das ist normal. Und dann habe ich plötzlich gedacht, ja, wahrscheinlich haben sie recht. Also es ist doch nicht ganz normal. Und enttäuscht bin ich nicht. Ich bin auch nicht wirklich überrascht. Ich kann mir vorstellen, dass es die Leute interessant findet, weil sie es vielleicht tatsächlich nicht so können. Ich habe aber auch das Gefühl, das wird je länger, je normaler.
Sie macht das Gleiche wie die Väter, haben ihre Befürworter nach diesen Schlagzeilen dann geschaut. Nämlich die Väter, die Karriere machen, die sehen ihre Kinder auch nicht sehr oft. Aber sie leben wirklich getrennt von ihren Kindern. Die leben in einem anderen Land sogar, in Deutschland. Wie ist denn zu dieser Situation gekommen?
Also, es ist so, meine Kinder sind beide in der Schweiz auf die Welt gekommen. Und danach, letztes Mal habe ich bei der Sonntagszeitung geschafft und habe Kinder hier in einer Krippe gehabt. Mein Mann ist auch Journalist. Der hat zuerst beim ersten Kind ein Jahr Vaterschaftsurlaub gehabt. Und für uns war aber grundsätzlich für beide klar gewesen, dass wir weiterarbeiten wollen. Für das haben wir unseren Beruf auch einfach zu gern. Und danach haben wir uns zuerst überlegt, gibt es ein Land, also das wäre entweder Deutschland oder die Schweiz gewesen, weil er ist Deutscher, wo sich würde für uns beide eignen, also wo wir beide Journalist sein können. Er ist auch Journalist. Und danach hat sich das aber mal herausgestellt, nein, es ist eigentlich für ihn Deutschland und für mich ist es die Schweiz. Und danach habe ich Kind zuerst bei mir in Zürich gehabt, allein. Und dort ist er am Wochenende gependelt. Und danach, als ich von der Sonntagszeitung zurück bei «Zum Blick», haben wir uns dazu entschlossen, dass er seine Zeit flexibler gestalten kann als ich. Und dort zumal haben wir uns auch beschlossen, also dort haben wir einfach beschlossen, die Kinder sind in Deutschland und ich am Wochenende pendle. Also das, was wir vorher umgekehrt hatten, haben wir dann genau andersrum gemacht.
Sie haben gesagt, mein Mann, sind Sie noch verheiratet?
Ja.
Aber Sie sind getrennt?
Ja.
Vielleicht liegt es daran, dass ich bald mein drittes Kind bekomme und darum sensibel auf das Thema reagiere. Aber ich kann es mir persönlich nicht vorstellen, dass man als Mutter so loslassen kann. Wie haben Sie es können, die Kinder loszulassen und wirklich nur noch zwei Tage in der Woche zu sehen?
Weil ich weiss, dass mein Mann ein wahnsinnig guter Vater ist. Also er ist einfach ein Spitzenvater. Ich weiss, die Kinder haben es bei ihm wahnsinnig gut. Also wenn ich mir darum Sorgen machen müsste, sind die jetzt richtig versorgt und weiss er jetzt, es ist draussen kalt und sie müssen einen Pullover anlegen oder weiss er das nicht, dann würde ich das nicht so gut gehen. Aber ich habe das einfach gewusst. Ich habe gewusst, die Kinder haben es bei ihm ganz toll. Also er macht das wahnsinnig gut.
Sie gehen zwei Tage in der Woche. Oder das war bisher mindestens so. Ist jetzt das als Chefredaktorin vom Blick immer noch möglich?
Ja, das ist immer noch möglich.
Das sind Freitag, Samstag?
Freitag, Samstag bin ich
da. Und wie muss man sich das vorstellen? Also sie gumpen da in das Kinderleben rein, Haben Sie sofort wieder die Nähe oder braucht es eine Annäherungszeit?
Nein, es braucht eigentlich keine Annäherungszeit. Das ist ja noch komisch, aber wir können das halt auch so. Das ist ganz normal. Also, wie wenn andere eben, Mütter der Kind, ich gehe den Kind, ich habe das auch bewusst so gewählt, dass ich einen Wochentag habe und einen Wochenendtag. Ich könnte ja auch Samstag, Sonntag frei haben und hätte dann nur die Freizeit mit. Aber ich habe einen Wochentag und ich sie dann auch in der Schule abholen, dann machen wir auch Hausaufgaben zusammen und so weiter und so fort. Und natürlich gibt es auch Situationen, wo man irgendwie das Gefühl hat, oh, das wäre jetzt schön, wenn ich auch dort wäre, oder wo man das Gefühl hat, ja, irgendwie...
Wann haben Sie das letzte Mal gedacht, wäre schön, dass ich auch dort wäre?
Ja, es gibt so Sachen wie irgendwie so, ich sage jetzt mal, Elternabend. Da nimmt natürlich, die Schule nimmt natürlich nicht Rücksicht auf mich, dass das am Freitag sollte sein, sondern es ist dann halt meistens irgendwie am Mittwoch, Mittag oder was so Sachen. Und dort braucht es halt relativ viel Planung, also ich muss das relativ weit im Voraus wissen, dass ich dort zum Beispiel auch gehen kann.
Werden Kinder darauf angesprochen, wo ist euer Mami?
Ja, mich frage ich dann auch Kind, wenn ich das Kind abhole, dann frage ich das Kind, ist das jetzt deine Mami? Oder sie fragen mich, bist du das Mami? Und dann sage ich, ja, weil sie mich natürlich nicht so oft sehen, aber so die Freunde, also die Schulfreunde und die Freunde, die kennen mich natürlich, die sind auch am Freitag oft bei uns, oder am Samstag sind die auch oft bei uns.
Jetzt viele Väter, die eben eine ähnliche Situation leben, sind vielfach geschiedene Väter, die ihre Kinder zwei Tage in der Woche sehen, die beklagen, dass sie eben nicht mehr so die ganz enge Nähe haben zu den Kindern. Haben sie keine Angst vor Entfremdung?
Natürlich hat man immer ein bisschen Angst. Also das ist völlig klar. Ich überlege mir auch, ist die Situation jetzt, was ist denn, wenn es älter wird? Und jetzt am Wochenende, wenn die Kinder natürlich auch Sachen mit mir machen und haben quasi Zeit für mich und ich habe Zeit für sie, aber wenn sie dann mal älter sind, haben sie dann vielleicht keine Lust mehr mit der Mami, wenn sie 14 sind, irgendwie in die Stadt zu gehen und so weiter und so fort. Und das sind so die Momente, wo ich irgendwie denke, ja, wie kannst du dort noch den Kontakt aufrechterhalten? Gleichzeitig ist die Situation, wie sie so jetzt ist, auch nicht in Stein gemeißelt. Also wenn sich grundsätzlich an unserer Situation etwas ändert, könnte ich mir auch vorstellen, oder wir können uns auch vorstellen, dass die Kinder dann nachher wieder in der Schweiz sind. Also das haben wir jetzt so gemacht. Also wir haben einmal gewechselt, können uns aber auch grundsätzlich vorstellen, dass das wieder zurückgewechselt.
Mhm. Was haben Sie eigentlich, zwei Buben, Bubenmädchen?
Ein Mädchen und ein Bub.
Beides. Kann ein Vater Mutter total ersetzen?
Ersetzen nicht, nein. Also, ich glaube, es gibt Sachen, die Kinder lieber mit der Mami machen wollen, wenn es das gibt. Also ich merke das bei meiner Tochter, die will irgendwie mit mir Sachen machen. Irgendwie der Bub hätte vielleicht eher mit dem Vater ins Fußballstadion oder was auch immer. Halt so Sachen, wo es schöner ist, wenn man vielleicht die Mami hat oder wenn man für etwas Spezifisches den Papi hat. Aber ich glaube, sonst im Alltag innen tut das meinem Mann sehr, sehr gut bewältigen. Mhm. Also es ist nicht so, als ob die Kinder jeden Tag würde brüllen und irgendwie sagen, wo ist Mami? sondern es gibt manchmal Leute zusammen und sagen, wir vermissen dich und so weiter und so fort. Das gibt es schon. Aber ich sage jetzt, in 99% von allen Situationen funktioniert das sehr gut.
Mhm. Jetzt ist das schon sehr unkonventionell, auch dass sie eben noch verheiratet sind, dass sie, ich nehme jetzt mal an, in dieser Wohnung dann auch wohnen, wenn sie dort hingehen und nicht eine eigene haben. Sie nicken. Sie haben einen Partner, ihre Mann, Entschuldigung, muss ich sagen, hat er auch eine neue Partnerin?
Nein.
Ist das nicht schwierig auch für einen neuen Partner, eben zu wissen, meine Partnerin geht jetzt ein Wochenende zu ihrem Ehemann und dem gemeinsamen Kind und lebt ein ganz normales Familienleben?
Vielleicht ist das schon schwierig, aber das ist ja also einfach so. Also, wenn das jemand nicht möchte, akzeptieren will, dann kann er auch nicht mit mir zusammen sein.
Mhm. Wenn jetzt ihr Mann eine neue Partnerin haben und die, ich sage jetzt mal, Ersatzmutter, ja, für Zeichen, würde immer einen grösseren Stellenwert einnehmen. Ist das für Sie ein Gefühl von der Erleichterung oder ein Gefühl von der Eifersucht, wo da aufkommen würde?
Ja, auch das habe ich mir natürlich schon überlegt. Und am wichtigsten ist man natürlich für mich, dass das Kind schön hat. Also gleichzeitig wäre das natürlich schon schwierig. Also wenn man dann irgendwie das Gefühl hat, das ist jetzt eine andere Frau, die sich um meine Kinder kümmert, macht die das auch richtig? Oder was tut die denen vermitteln? Das stelle ich mir schon schwierig vor. Jetzt haben wir das noch nicht gehabt. Und darum weiss ich auch nicht, wie das, würde das super funktionieren, wäre das ganz eine blöde Kuh zu meinen Kind. Das weiss ich jetzt auch nicht. Mhm. Aber ich stelle mir das schon schwierig vor.
Sie haben vorhin gesagt, ich hätte nicht gedacht, dass das so grosse Wellen rührt. Dunkt mich jetzt fast eher ein bisschen naiv, ehrlich gesagt, weil sie ist sehr unkonventionell, wie sie leben. In ihrem Freundeskreis sagt man, es amüsiere sie, was da für Meinungen über sie in der Öffentlichkeit umgeistert. Man hat wirklich viele Kommentare können lesen, unter anderem auch, sie sagen, eine schlechte Mutter. Lässt sie diesen Stempel, die öffentliche Anfindung, wirklich kalt?
Es ist mir gleich. Wissen Sie, erstens mal haben wir uns zu dem entschieden, so wie wir leben wollen. Wenn das andere Leute anders sehen, dürfen die ihr Leben leben, so wie sie wollen. Und solange das für uns stimmt, machen wir das so. Und das ist mir total egal, was andere Leute über das denken. Das, grundsätzlich geht sie das auch nicht an.
Wie würden Sie titeln, wenn Ihre Geschichte meine wäre?
Schwierig. Ich weiß es jetzt nicht. Also fällt mir jetzt gar nicht so spontan ein.
Wer ist denn aber eine Geschichte?
Wer ist eine Geschichte? Ja, ja.
Sie haben gesagt, Sie würden gerne wollen, dass der Blick wieder mehr Debatten anregt. Mhm. Das ist eine nationale Debatte, die da geführt wird. Wenn es jetzt nicht Ihre Person betreffen würde, würde auch der Blick mitmachen. Wahrscheinlich sogar auf dem Titel. Darum stelle ich auch die Frage.
Ja, ich weiss schon, was Sie meinen. Aber das ist für mich jetzt grundsätzlich noch schwierig, weil ich ja das, vielleicht wäre das für, würde ich das gar nicht mehr als Geschichte erkennen, weil das für mich schon normal ist. Also wenn Sie jetzt irgendwie würden sagen, ich pendle zu meinen Kindern, würde ich sagen, ja und?
Da sind Sie aber wahrscheinlich toleranter wie andere vor Ihnen auf dem Chefsessel.
Ja, das stimmt. Also, nein, ich weiß nicht, ob es stimmt, sondern ich stelle mir vor, ich habe jetzt für diese spezielle Situation, weil es tatsächlich für mich zur Normalität geworden ist, sehe ich das Außergewöhnliche gar nicht mehr so richtig. Es wird mir ab und zu wieder bewusst, eben wenn die Leute mich auch auf das ansprechen. Aber es ist eben auch interessant, weil es natürlich in meinem Umfeld, auch für die Leute, ist natürlich auch mittlerweile normal geworden. Also ich tue auch gar nicht mehr über das diskutieren, beziehungsweise ich werde auch gar nicht mehr auf das angesprochen. Darum irgendwann ist es für einen selber normal.
Mhm. Ich staune und bin auch ein bisschen überrascht, weil ich kann nur sagen, so in meiner Geschichte, wo vor 4 Jahren ich meinen Mann kennengelernt habe, hat ein Kinderpsychologe eine halbe Seite bekommen, um analysieren, was das jetzt für meine Tochter heisst. Wenn jetzt würde ein Kinderpsychologe über ihre Kinder und die Situation, was das mit ihnen macht, würde können sich auslassen in einem Medium, wie würden Sie darauf reagieren?
Vielleicht würde ich es einfach nicht lesen.
Und wenn Sie es würden lesen?
Dann würde ich mich wahrscheinlich darüber aufregen.
Also doch, so ganz kalt lässt sie das nicht. Was hat sie am meisten gestresst? Weil man hat ja das Gefühl, kann man dort so ein bisschen den Apfelkübel über sie lehren, weil eine Blickchefredaktorin muss man nicht mit Samthändchen anlangen. Was hat sie am meisten gestresst?
In dieser Diskussion? Mhm. Ach, wissen Sie was? Es hat mich eigentlich gar nicht gestresst. Das ist noch irgendwie interessant. Ich habe auch die Kommentare bei den Geschichten nicht gelesen. Ich bin dann nachher darauf angesprochen worden und dann habe ich gemerkt, ganz offensichtlich, es ist mir schon klar gewesen, dass es die Debatte gibt und die Leute können das auch nicht gut finden. Und es ist mir auch klar gewesen, dass wahrscheinlich gewisse Leute finden, ich bin eine Rabenmutter. Muss ich sagen, ja und? Also das ist mir wirklich gleich. Also nein. Das interessiert mich nicht. Ich habe mich auch nicht über das aufgeregt.
Dürfen Kinder in so eine öffentliche Geschichte hineingezogen werden? Kinder, die nicht öffentlich aufwachsen?
Wissen Sie, meine Kinder sind ja... Vielleicht wäre das nochmal etwas anderes, wenn sie jetzt da wären in Zürich und das bewusster würden mitbekommen. wenn sie jetzt da wären und auf das würden angesprochen werden, wäre das sicher schwieriger. Also danach müsste ich mich vielleicht auch eher damit auseinandersetzen, was die Leute von dem halten. Und jetzt, da die Kinder nicht von dem tangiert sind, kann ich das sehr viel relaxter angehen.
Mhm. Sie sind jemand, der, so dünkt es mich, ihren eigenen Weg geht. Sie setzen sich Ziel und führen die dann aus, egal was die anderen sagen. Sie haben das auch schon im Job bewiesen. Sie wollten Inlandschefin werden, wo der Posten frei wurde bei der Sonntagszeitung. Sie haben vorher gesagt, dass sie vor dem Blick gearbeitet haben. Aber man hat für sie gedacht, nämlich, dass sie als Mami mit zwei kleinen Kindern damals sicher keine Kapazität dafür hätten und man hat darum jemand anders genommen. Wie fest hat sie das gekränkt?
Wissen Sie, das ist im Fall noch interessant. Also wenn ich mich so zurückerinnere, was vielleicht mein Fehler war, ist jetzt mal, ich habe mich nicht um den Job beworben, sondern ich war auch mit mir selber beschäftigt und mit meinen Geschichten und so weiter und so fort. Und plötzlich hat es den Jobwechsel gegeben. Und mir ist plötzlich, als ich über das nachgedacht habe, ist mir dann bewusst geworden, habe ich plötzlich gedacht, wieso haben sie eigentlich mich nicht gefragt? Jetzt haben sie jemand anders gefragt, wo auch da schafft, wo etwas weniger lang da schafft als ich, habe ich plötzlich gedacht, warum? Also, danach hat man mir dort mal den Stellvertreter angeboten. Und danach habe ich dann gesagt, nein, ich werde den Stellvertreter nicht. Und habe das aber auch gerade an die Gelegenheit wahrgenommen, zu fragen, warum habt ihr mich denn nicht für eine richtige Post gefragt? Und dort hat man mir eben gesagt, ja, wir haben schon über dich geredet, aber wir haben das Gefühl gehabt, du in deiner jetzigen familiären Position, du wettest das sicher nicht. Und erst in dem Moment habe ich mich richtig darüber aufgeregt, wenn man mir dort mal gesagt hat, du, weißt, wir haben über das nachgedacht und haben aber gefunden, da und da, ich habe das besser als du, oder in zwei Jahren ist das vielleicht irgendetwas anderes, aber man hat mir dort mal gesagt, du, wir haben über dich nachgedacht und haben gefunden, in deiner familiären Situation wettest du das nicht. Da habe ich gedacht, wieso habt ihr mich denn nicht gefragt, ob ich wette oder nicht? Wenn ich nicht wette, hätte ich schon Nein gesagt. Also mich hat ihr tatsächlich das aufgeregt, nicht, dass ich den Job nicht bekommen habe, sondern dass man das Gefühl hat, wir tun jetzt dir die Denkarbeit abnehmen und tun für dich entscheiden. Und eigentlich hat mich das richtig erst verrückt gemacht und danach habe ich das Gefühl, nein, eigentlich habe ich da keine Zukunft. Sie, und dann bin ich auch gegangen.
Sie haben es gekündigt darauf, aber sind Sie immer so ein konsequenter Mensch, dass wenn Ihnen etwas nicht passt, dass Sie einen Strich ziehen?
Nein. Ich muss sagen, ich bin eigentlich auch, ich bin stolz auf mich, dass ich das dort mal gemacht habe. Also ich, das war auch absolut richtig, dass ich dort gegangen bin und gesagt habe, nein, wisst ihr was, vergisst es einfach ohne mich, dann mache ich euch die Zeitung doch einfach selber.
Also Sie sind nicht jemand, der, jetzt sagen wir, wenn man das ins Privatleben ummünzen würde, die Koffer packen und in einer Nacht- und Nebelaktion würde verschwinden, wenn Ihnen etwas nicht passt?
Moll, das schon.
Haben Sie das schon mal gemacht?
Ja, das habe ich auch schon gemacht. Doch, dort schon, aber sonst bin ich natürlich nicht immer so konsequent. Man macht sich auch nicht, durch Konsequenzen macht man sich auch nicht nur Freunde und man muss auch wissen, in welchem Moment, dass man dann wirklich seine Konsequenzen zieht. Und manchmal kann man auch mal etwas vergessen und sagen, ah, schwamm drüber. Und, aber im richtigen Moment Konsequenzen, das ist schon gut.
Sie wirken sehr sympathisch, tönen auch sehr sympathisch, aber sind knallhart, das zeigen sie immer wieder, auch vor allem im Job. Und über das reden wir auch noch, wo sie mit dem Blick jetzt wollen, nach dem ersten Musikwunsch. Sie haben uns «The» mitgebracht mit «This is the day». Warum der Titel?
Das ist einer von meinen absoluten Lieblingssongs, «This is the day your life will surely change». Wo man so, wenn man, ich glaube, das habe ich irgendwie so anfangen, als ich so 18, 19 war und wo man immer darauf gewartet hat, so jetzt, irgendwann fängt dein Leben wirklich an.
Hat es schon angefangen, ihr Leben?
Ja, das hat jetzt schon lange angefangen.
Der Musikwunsch von Andrea Bleicher, Blick, Chefredaktorin ad interim, im Fokus von SRF 3.
smiling cause you didn't go to bed. You were watching the whites of your eyes turn red. The calendar on your wall is ticking. The days off you've been reading some old letters. You smile and think how much you've changed. All the money in the world couldn't buy back those days. You pull back your curtains and the sun burns into your eyes. You watch a plane flying across a clear blue sky. This is a day your life will surely change. This is a day when things fall into play. You could have done anything if you wanted, and all your friends and family think that you're lucky. But the sight of you will never see is when you're left alone with the memories that hold your life together like blue moon. Across a clear blue sky. This is the day your life will surely change. This is the day when things fall into place. This is the day. This is your the day. Life will surely change. This is the day. This is your the day. Life will surely change. This is the day. This is your the day. Life will surely change. This is the day. This is your the day. Life will surely change.
Fokus auf SRF 3 mit Andrea Bleicher. Sie ist Chefredaktorin und Interim vom Blick. Die erste Frau auf dem Posten, eine, die weiss, wie man die Boulevardpeitsche schwingt. Sie haben uns vor ihrem ersten Musiktitel von der DETE gesagt, dass sie nicht hätten wollen Stellvertreterin werden von der Inlandchefin von der Sonntagszeitung. Stört sie an die Interim?
Nein.
Jetzt weiss man, dass der Posten vom Blick-Chefredakteur im Durchschnitt 3 Jahre besetzt ist. Warum denn überhaupt noch das Ad Interim?
Wir fragen Sie im Prinzip die falsch. Ja, das ist so entschieden worden. Das ist grundsätzlich, für mich ist das okay. Ich mache das gern und ich mache das gern so, wie das jetzt auch ist. Wenn das Ad Interim dann mal wegfallen würde, ist das für mich auch okay. Wenn es bleibt, dann bleibt es halt.
Vor Ihrem ersten Wunschtitel haben wir eben darüber geredet, dass Sie bei der Sonntagszeitung Karriere machen wollten. Kurz darauf sind Sie dann gegangen, in den Niederungen vom Blick gelandet. Boulevard reizt Sie Körper über Sie, da haben Sie null Berührungsängste. Woher kommt die Leidenschaft für Blut, Sex, Skandal?
Das ist noch interessant. mein Vater ist ein grosser Zeitungsleser. Ich bin mit Zeitungen aufgewachsen, also das immer gelesen, alles querbeet schon relativ früh als Kind und ich hatte da null Berührungsängste und auch schon früh gewusst, dass ich eigentlich ganz gerne zum Blick würdig arbeite.
Warum denn?
Weil es interessant ist. Ich glaube, es ist die interessanteste Zeitung in der Schweiz.
Zum Lesen oder zum Machen?
Sowohl als auch. Ich glaube, ich habe sie, als wo ich noch nicht bei Rini geschafft habe, auch als Leser gerne gelesen. Und ich mache sie auch wahnsinnig gerne.
Mhm. Und auch Bildchen angeschaut.
Natürlich auch Bilder angeschaut.
Es gibt ein Zitat vom deutschen Schriftsteller und Musiker Max Gold zum deutschen Pendant vom Blick, nämlich der Bildzeitung. Das heisst, diese Zeitung ist ein Organ der Niedertracht. Es ist falsch, sie zu lesen. Jemand, der zu dieser Zeitung beiträgt, ist gesellschaftlich absolut inakzeptabel. Es wäre verfehlt, zu einem ihrer Redakteure freundlich oder auch nur höflich zu sein. Man muss so unfreundlich zu ihnen sein, wie es das Gesetz gerade noch zulässt. Es sind schlechte Menschen, die Falsches tun. Was sagen Sie dazu?
Ja, ich habe viele Bücher von Max Gold daheim. Ja, das kann er finden. Das ist schon okay. Das ist ja auch das Gute, wahrscheinlich an der Bildzeitung und auch am Blick, ist, man muss eine Meinung dazu haben. Also sie kann einem nicht gleich sein. Man findet sie entweder blöd oder man findet sie entweder gut. Man hat sie entweder gern oder man findet, ich sage, werde jetzt nicht sagen, man hasst sie, sondern man ist verrückt darüber.
Gut, ich glaube schon, dass es Leute gibt, die Zeitung hassen. Wenn sie jetzt jemanden so richtig in die Pfanne hauen, sind sie dann stolz am Ende des Tages?
Nein. Das wissen Sie, grundsätzlich ist unser, wir gehen ja nicht arbeiten, um Leute in die Pfanne zu hauen. Sondern wir gehen arbeiten, weil wir eine gute Zeitung machen wollen. Wenn wir eine gute Geschichte haben, bin ich stolz darauf, meine Zeitung anzuschauen und denke mal, so, sie ist jetzt so rausgekommen, wie ich sie mir vorgestellt habe.
Was ist denn eine gute Geschichte?
Ach, im Prinzip ist eine gute Geschichte. Das kann zum Beispiel sein, ich sage jetzt, das kann auch ein Interview sein mit dem Daniel Vasella, wo wir exklusiv haben. Oder das kann irgendwie sein, wenn wir irgendwie herausfinden, wenn die Reporter, wo ich übrigens finde, mache ich einen hervorragenden Job bei uns, wenn zum Beispiel herausfinden, dass aus dem Gefängnis in St. Johannsen schon wieder jemand abgehauen ist. Das ist unser Job. Ich weiss auch nicht, was die Leute sich vorstellen, wer beim Blick arbeiten mit nicht Leute, die irgendwie zusammenkommen und am Morgen denken, zu wem können wir denn heute gemein sein und wer können wir heute zu Fall bringen?
Wie kommt es denn zu so Kampagnen?
Was für
die Kampagne? Wie zum Beispiel, sagen wir, die bekannteste ist natürlich die vom Herr Bohrer gewesen, der eine Affäre hatte, wo sie jetzt gerade die Augenbrauen hochziehen.
Wissen Sie, bei der Affäre Bohrer habe ich ja im Haus Thea Media geschafft, da kann ich Ihnen eigentlich keine Auskunft zugeben. Aber ja, ich kann mir einfach erklären, dass es, wo geschafft wird, können auch Fehler passieren. Das tun wir ja für uns selber auch nicht ausschliessen. Das ist ja in jedem Medienhaus so, dass man sich irgendwie vielleicht in etwas versteigt oder etwas anderes sieht oder in dem Moment vielleicht eine andere Information hat als
Es ist ja noch spannend, es klingt jetzt alles sehr nett und harmonisch, wie Sie das beschreiben, aber vorhin haben Sie zum Beispiel über Ihre eigene Situation gesagt, eigentlich geht das auch niemand etwas an, wenn jetzt das jemand anders für sich beansprucht, wo halt eben in der Öffentlichkeit stand, sagt, bis hierhin und nicht weiter. Da gibt es ja immer wieder Übertritte und auch Überschreitungen von Seiten des Blicks. Warum tut man sich denn dort nicht dran halten?
Ich finde, grundsätzlich gibt es tatsächlich Sachen, die die Leute nicht angehen. Aber Fragen dürfen wir immer. Mhm. Also sie dürfen mich auch etwas fragen. Und wenn ich nichts dazu sagen will, tue ich nichts dazu sagen.
Beispiel, mein Vater ist vor 2 Jahren gestorben und da ist Todesanzeige von ihm im Blick auftaucht. Ist eine Person, die absolut nicht in der Öffentlichkeit steht. Darf man so etwas oder nicht? Das ist nicht eine Frage, sondern das ist einfach ein Fakt, der einem dann um die Ohren geknallt wird in einer Situation, wo man sich sehr darüber wundert, wo man ja das Gefühl hat, man tut selber das Privatleben sehr stark abschirmen.
Mhm. Natürlich gibt es irgendwie Situationen, wo auch für die Betroffenen könnte schwierig sein. Das ist uns allen auch klar und wir können nicht nur Freunde haben. Und selbstverständlich sind wir auch unangenehm. Also wir können es nicht immer allen nur recht machen und schöne Geschichten zu allem machen.
Aber was hat jetzt das zum Beispiel für eine Berechtigung? Also es geht jetzt nicht um schöne Geschichten oder weniger schöne Geschichten, sondern gehört so etwas in eine Zeitung oder nicht?
Dass ihr Vater verstorben ist.
Dass man die Todesanzeige mit Ort, Uhrzeit abdruckt.
Das würde ich jetzt in dem Fall nicht so machen. Also wenn ich das jetzt würde sehen, beziehungsweise wenn wir jetzt, also heute würden über das diskutieren und jemand gesehen hätte, dass jetzt ihr Vater verstorben ist, finde ich, kann man sich zum Beispiel überlegen, ob man sie auf das ansprechen möchte. Und danach können sie, vielleicht haben sie als Bedürfnis etwas dazu zu sagen, vielleicht haben sie als Bedürfnis nichts dazu zu sagen. Aber ich finde auch in dieser Situation, dürfen wir fragen, aber ich glaube einfach, Todesanzeigen so abzudrucken, das würde ich nicht machen.
Wird der Blick jetzt weniger aggressiv mit Ihnen am Ruder?
Weniger aggressiv? Wissen Sie, eben, wir sind eine Boulevardzeitung. Wir werden auch eine Boulevardzeitung bleiben. Also ich habe auch nicht vor, da jetzt irgendwie, weiß auch nicht was, den Killebot daraus zu machen, sondern natürlich wird es bei uns auch harte Geschichten geben, aber gleichzeitig ist das natürlich auch so, eben man sieht vielleicht verschiedene Sachen anders.
Haben Sie sich als Journalistin vom Blick schon mal bei jemandem entschuldigt im Nachhinein für eine Geschichte?
Ich mich?
Ja.
Für eine Geschichte, die ich selber gemacht habe? Mhm. Nein, ich habe auch noch nie müssen vom Presserat korrigiert werden. Nein, das habe ich nie müssen machen.
Wie hoch ist eigentlich das Budget, das der Blick für Rechtsstreitigkeiten parat hat?
Ich weiss es nicht.
Warum nicht?
Weil ich es nicht muss wissen.
Aber ich nehme an, das wird schon stark beansprucht, oder?
Es geht. Aber wie schon gesagt, natürlich, irgendwie heutzutage hat jedes Gefühl, er könne gegen alles und jedes klagen. Viele zu Unrecht. Manche gewinnen dann auch. Also wir müssen das grundsätzlich, wir tun uns ja auch etwas überlegen, bevor wir etwas abdrucken. Und dann in manchen Fällen geht man ein Risiko ein, weil man findet, die Geschichte ist zu wichtig, als dass man das jetzt nicht würde machen. Und bei anderen Fällen tut man das anschauen und sagen, kann man so und so machen. Wir haben einen Anwalt, der für uns schafft, der sehr gut ist und uns dann natürlich irgendwie auch beraten kann. Und nachher zur Not geht er auch für uns vor Gericht. Und manchmal gewinnen wir, manchmal verlieren wir.
Der Blick, der tut ja gerne auch mal auf Firmen einhauen oder eindreschen, die Mitarbeiter bevorteilen sollen. Wie verantwortet sie es, wenn jetzt eine Tochter von einer Blickjournalistin ein Buch herausgibt, der Blick eine fünftägige Serie darüber macht, sie sogar prominent auf den Titel nimmt, ohne dass der Leser die Zusatzinfo erfährt?
Wissen Sie was? Das ist ja so, die Tochter, über das weiss ich jetzt im Gegensatz zu der Affärebauer tatsächlich Bescheid, das ist am Rand habe ich die Diskussion mit überkommen. Die Tochter hat das Buch geschrieben, das ist ihre Geschichte. Und die Tochter steht im Zentrum. Wer die Mutter ist, ist Wurst. Ich weiss, natürlich wird man am allerliebsten jetzt dieser Mutter noch die Schuld für die Magersucht von ihrer Tochter in die Schuhe schieben. Das ist nicht so. Das war ein Entscheid von dieser Tochter, den ich finde, kann man auch akzeptieren, dass es um sie geht. Fertig. Sie hat das so gewünscht und das haben wir schlussendlich auch so.
Mhm. Aber das eine ist ja Geschichte, aber das andere ist, man kennt es als PR-Massnahme verstehen. Das Buch hat sich sicher mehr verkauft, wenn es in einer der meistgelesensten Zeitungen vom Land halt 5 Tage lang abgedruckt wird.
Ich finde, das ist doch nichts Verwerfliches dabei. Also die Tochter hat ja die Magersucht nicht erfunden, sondern das ist ihre Geschichte. Und die Geschichte ist wegsam auch interessant. Das hat die sich auch, hat die sich mit uns verkauft. Das hat die sich auch ohne uns verkauft.
Wenn jetzt das Gleiche bei einer anderen Firma würde passieren, wie zum Beispiel beim Schweizer Fernsehen, wäre
also,
das
wissen
ein
Sie, wir haben ja
Geschichte
nicht,
wert?
Nein. Also, das ist ja völlig absurd. Also, wir haben ja, wissen Sie, für die Mutter, also für unsere Mitarbeiter, ist die Geschichte sehr schwierig. Also, das ist nicht so, als ob sie sich daran würde erfreuen, dass ihre Tochter Magersucht hat, sondern es war ganz schwierig gewesen. Und das ist ja nicht eine Bevorzugung von dieser Mitarbeiterin, die sich jetzt eine Villa auf Mallorca hat können kaufen mit diesen Bucheinnahmen. Das ist ja... Nein.
Aber ich mag mich erinnern, dass, wo Music Star im Schweizer Fernsehen gelaufen ist, dass der Sohn von Toni Wachter, der damals Chef war in der Showabteilung, dass der Musik hat dürfen schreiben und dass eine grosse Blickgeschichte war.
Aber eine Krankheit und ein Auftrag.
Ja, aber das ist ein Buch, das ja sie verkauft. Das ist ja nicht so, dass sie jetzt einfach nur darüber geredet hat. Aber
das ist eine Lebensgeschichte, die sie zu erzählen hat. Sie hat ja nicht einen Auftrag von uns bekommen, um irgendetwas auszuführen. Ich glaube, das sind zwei so völlig unterschiedliche Paar Schuhe, dass man das nicht vergleichen kann. Ich verstehe auch die Diskussion nicht, wo um das entstanden ist. Wenn die Tochter den Wunsch hat, mit ihrer schlimmen Geschichte, wo sie aus einer schlimmen Krankheit herausgefunden hat, finde ich, kann man das auch akzeptieren.
Mhm. Klar, eben Geschichte ist das eine. Ich finde einfach, es wirkt halt schon sehr stark verkaufsfördernd.
Also ich glaube nicht, dass sich irgendjemand einen Vorteil von dem, wenn sie das wette, so sagen, erschlichen hat.
Können wir das so stehen lassen, dass ich das ein bisschen anders sehe?
Sie dürfen alles anders sehen, das ist schon okay.
Andrea Bleicher, Sie sind als extrem ehrgeizig verschrien. Sie selber haben sogar das Gefühl, haben Sie im Interview gesagt, dass Sie bei Ihren Mitarbeitern als böse und nie zufrieden gelten. Warum haben Sie das Gefühl?
Ja, ich bin selten zufrieden. Das ist so. Ich möchte, dass die Leute grundsätzlich ihr Bestes geben. Und wenn sie das gemacht haben, ist das gut. Und es gibt immer Geschichten, wissen Sie, wenn es 100 Informationen gibt, die man dazu herausfinden kann, ist es schön, wenn die Leute mindestens 90 Informationen dazu herausfinden. Und mit nur 20 bin ich nicht zufrieden. Sondern ich will, dass man viel macht, damit man möglichst viel weiss.
Was für Methoden dulden Sie, um eine Geschichte auch aus jemandem herauszuprügeln?
Also, prügeln tun wir sicher nicht. Also zum Beispiel körperliche Gewalt dulde ich nicht.
Erpressungen?
Nein.
Wenn du nicht mit uns redest, dann schreiben wir halt das und das?
Nein.
Das wird aber so gehandhabt. Also das habe ich von verschiedenen Leuten gehört, die schon selber betroffen waren von so Geschichten. Wird da nicht einfach eine Machtposition auch ausgenutzt?
Das glaube ich nicht. Also wissen Sie, es wird ja auch ganz viel erzählt. Es wird ja irgendwie auch... Die Leute haben ja ganz komische Vorstellungen von unseren Arbeitsmethoden, die gerne auch weiterverzählt werden. Und wenn man sie dann grundsätzlich darauf anspricht, wissen sie dann nichts von dem, dass sie das weiterverzählt haben. Also mit dem Journalismus betreiben, wie jede andere Zeitung auch. Und grundsätzlich arbeiten wir bei Journalisten halt arbeiten. Wir fragen die Leute, auch in unangenehmen Situationen, fragen wir die Leute auch Sachen, fragen, die sie vielleicht eher nicht wettig gefragt haben. Aber ja.
Also gut, dann muss ich halt doch in mich hineinbringen. Oh, ich habe das tatsächlich schon erlebt, dass man gesagt hat, du entweder redest mit uns oder wir schreiben dann ganz eine andere Geschichte. Und die wird dann sicher nicht so, dass dir das gefällt. Das ist für mich ganz klar, geht in Richtung Erpressung.
Ja.
Duldet sie das als Chefin?
Ich wette das nicht. Also ich wette schon, dass man die Leute natürlich irgendwie fragt. Also das ist ja völlig klar. Also man muss sie auf ein Thema ansprechen, ob das angenehm ist oder nicht. Und danach, natürlich kann man auch etwas dazu sagen oder man kann auch als prominente Person nichts dazu sagen. Das ist auch okay. Und danach kommt es darauf ab, was es für eine Geschichte ist. Wenn es darum geht, wir wissen es eh, und jemand nichts dazu sagen will, dann will er halt nichts dazu sagen. Und wenn er noch etwas dazu sagen will, dann will er etwas dazu sagen.
Aber wie definieren Sie denn das Interesse von der Öffentlichkeit, wo ja sicher im Blick über allem steht?
Also das Interesse von der Öffentlichkeit... Also
andere Geschichte.
Ja. Es fällt ja zuerst einmal an. Es gibt ja auch Leute, die über alles und jedes reden. Das kann man ja auch als Journalist das erste Mal fragen. Und danach und als nächstes muss man dann fragen, eben wenn zum Beispiel jemand nichts möchte dazu sagen, tut mir als nächstes Mal anschauen, was weiss man denn zu dieser Geschichte, ohne dass da etwas dazu sagt. Und die dritte Frage ist, interessiert das überhaupt irgendjemand außer uns selber? Und das vierte ist, dürfen wir das abdrucken oder nicht?
Dann Sie das allein entscheiden? Dann Sie sich allein die Fragen sich beantworten?
Nein. Also, die Frage, interessiert irgendjemand außer der Journalist selber, wo mir die Geschichte vorschlägt, die tue natürlich ich beantworten. Das ist so die erste Hürde. Also, wenn ich weder weiss, wer die Person ist, noch dass ich überhaupt kein Thema finde, dann wird es eh nicht abgedruckt. Also, muss man gar nicht lange darüber reden. Und das andere ist, wir haben eine Redaktionskonferenz, wo wir auch dort über die Geschichte reden. Und dort merkt man schon, also ist das interessant? Und irgendwie dürfen wir das nicht? Aber ist das überhaupt für die Schweiz interessant? Oder findet das nur irgendjemand interessant? Also das wird natürlich alles diskutiert, das ist völlig klar.
Sie gelten als hervorragende Journalistin, habe ich von verschiedenen Kreisen gehört, mit immer sehr guten Quellen, aber auch als absolut schmerzfrei in der Recherche, darum kommen Sie auch so weit. Hat es trotzdem Geschichten gegeben, die Sie persönlich belastet haben in Ihrer Journalistenkarriere?
Geschichten, die ich selber geschrieben habe. Es hat eine Geschichte gegeben, dort habe ich auch einen einzigen Friedensrichtertermin gehabt. Ich gewonnen habe, ist darum gegangen, das sind zwei Menschen gewesen, davon einer vorbestraft, wo Kinder platziert haben. Also die haben Kinderplatzierungen vorgenommen und dort hat es ganz schlimme Vorwürfe gegeben von ehemaligen, ich sage mal, Zöglingen. Und ich habe mit denen geredet und die haben auch ausführlich geredet und danach ist die Geschichte natürlich nicht ganz so rausgekommen, wie sie sich vorgestellt haben. Das war bei der Sonntagszeitung noch. Und danach hat der eine das Gefühl gegeben, irgendwie müsse ich gegen mich klagen. Ich war jetzt mal auch schwanger gewesen. Und dort ist dann irgendwie auch natürlich von dem, der Termin ist sehr unangenehm gewesen. Das weiss ich noch mit dem Anwalt dort nennen und dem Mann ist dort gewesen. Der ist auch sehr ausfällig geworden. Und in dem Moment habe ich jetzt mal gedacht, mein Gott, der muss sich, oder beziehungsweise, der hat sich um Kind gekümmert, bevor die Behörden ihm das verboten haben. Und das hat mich später doch auch noch belastet, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, nein, wie hätte es überhaupt können sein, dass man dem so lange zugeschaut hat? Also im Prinzip die Begegnung mit dem, wo ich am Telefon vorher, wo ich die Geschichte gemacht habe, noch als sehr höflicher Mensch erlebt habe, wo man fast das Gefühl hat, dem ist es Unrecht geschehen, dass man dem verbietet, Kind zu platzieren. Und wenn man das auch von Person zu Person erlebt hat, hat man plötzlich das Gefühl, mein Gott, was ist das für ein? Und das hat mich später, da kommt mir auch jetzt ab und zu noch in den Sinn. Also das hat mich irgendwie gedacht, das ist irgendwie so ein Erlebnis gewesen, wo man wirklich nicht so schnell einfach hinter sich lassen kann.
Sind Sie ein Mensch, der brüllen kann?
Ja.
Wann?
Wissen Sie, ganz oft, das ist irgendwie, eben mein Vater ist Gewerkschafter und irgendwie, das kommt mir dann von daheim auch mit über, also irgendwie so einen ausprägten Gerechtigkeitssinn. Ich tue sehr oft, wenn ich irgendwie finde, das ist ungerecht und unfair, tue ich mich sehr stark darüber aufregen und tue mich auch daheim darüber aufregen. Das kann auch Blödsinn sein. Und danach tut man sich so lange darüber aufregen, bis sich das irgendwann angestaut hat. Und danach, also ich tue nicht im Geschäft brüllen, sondern meine Mitarbeiter, die das jetzt hören, ich brülle daheim.
Also man muss nicht das Gefühl haben, dass Andrea Bleicher plötzlich in Tränen ausbricht.
Nein, nein, keine Angst. Man kann mich weiterhin kritisieren, ich kann nicht auf den Brüllen.
Ich habe die Frage auch gestellt, weil ich eben das Gefühl habe, dass Sie jemand sind, der über fast allem steht. Ihr Partner ist der Rolf Cavalli, Chefredaktor Sonntagsblick ad interim, der zeitgleich mit Ihnen neu jetzt auch noch alle Chefredaktoren von der Blickgruppe unter sich hat. Und damit auch Sie über ihn möchten Sie nicht reden, haben Sie mir im Vorfeld von dieser Sendung gesagt. Warum nicht?
Wissen Sie, die Frage ist ja auch eher umgekehrt. Also, wo der Rolf Chefredakteur wurde, ist vom Sonntagsblick, hat mit ihm auch niemand über mich reden.
Ich stelle mir nur die Situation etwas explosiver vor, jetzt, wo er auch noch ihre Vorgesetzte ist. Man weiss, dass die Chefredakteurpositionen im Durchschnitt 3 Jahre besetzt sind, also relativ kurz Schleudersitz sind auch. Es kann ja durchaus möglich sein, dass sie dann von dem Schleudersitz geschleudert werden und er vielleicht noch mitverantwortlich muss sein. Und das ist doch eine spezielle Situation. Wie können Sie sich dort dann abgrenzen?
Ich gehe davon aus, dass ich für mich selber verantwortlich bin. Und das wird auch so bleiben. Also ich glaube, das darf keine Rolle spielen.
Ein Freund von Ihnen hat mir gesagt, dass Sie die Branche noch mal richtig rocken wollen, weil man wüsste nicht, ob in 10 Jahren der Journalist überhaupt noch etwas zu sagen hat. Wie viel Macht hat denn ein Journalist heute und durch wer wird er in Zukunft ersetzt, Ihrer Meinung nach?
Es hat sich viel gewandelt, als ich angefangen habe, und das ist noch nicht so lange her, hat noch nicht jeder Computer ein Internet gehabt. Das hat man ja völlig vergessen. Wir haben jetzt mal auf der Redaktion diskutiert, braucht man das Internet überhaupt? Und wir haben noch mit so Zetteln geschafft, die man irgendwie abgerissen hat. Und ich bin mal im Büro St. Gallen für einen Blick. Und dort mal habe ich noch Fotos selber in einem Bad entwickelt und das übermittelt in so einer Trommel, die sich dreht. Also es klingt ja irgendwie mittlerweile so, als ob das...
Sie sind 39.
Aber es ist nicht 1920. Auf jeden Fall geht einfach wahnsinnig viel. Und wir haben auch sehr viele Möglichkeiten und es ist sehr viel im Fluss und das finde ich auch sehr interessant. Also das ist spannend. Und gleichzeitig ist es auch ein bisschen ungewiss.
Ist das für jemanden, der wie sie gerne Kontrolle hat und eben auch weiss, wo es hingeht, sehr strukturiert ist, ist das problematisch, dass man eben nicht weiss, wie die Zukunft des Journalisten wird aussehen?
Ich habe gelernt, dass man nicht zu weit vorausplanen und vorausdenken. Also wenn ich jetzt ganz genau wissen möchte, was ich in 10 Jahren machen möchte, dann würde mich das belasten.
Dann schauen wir doch ein bisschen weniger weit voraus. Ich denke, dass Sie vor Ihrem 45. Geburtstag den Job vielleicht nicht mehr haben, wenn Sie sich in die Reihe von den Chefredaktoren, die im Schnitt den Posten 3 Jahre besetzt haben, einreihen. Was kommt denn nachher?
Ich mache mir um mich keine Sorgen. Also ich fühle mich...
Aber vielleicht haben Sie ja Plan.
Plan? Ja, viele. Nein.
Zum Beispiel?
Ich möchte auswandern. Nein. Nein. Es ist so, ich fühle mich im Journalismus sehr wohl. Ich mache das auch schon lange und ich mache das auch wirklich gern. Und ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, wieder selber mitschreiben. Ich schreibe auch sehr gerne. Ich sehe viele Sachen, die ich noch gerne machen möchte, bevor ich dann mal pensioniert werde.
Andrea Bleicher, das Gespräch hat einen extremen Fluss gehabt. Darum habe ich beschlossen, dass wir nur 2 statt 3 Titel spielen. Wir sind schon am Schluss von der Sendung. Sie können jetzt auswählen, ob Sie von The Verve, The Drugs Don't Work, hören oder von Schmidt, Heart-Shaped Gun.
Heart-shaped gegangen.
Und warum der Titel?
Ich bin auch Tatort-Fan. Und habe das eine der schönsten Tatort-Titel-Lieder seit langem gefunden.
Das war der Fokus mit der Blick-Chefredaktorin ad interim, Andrea Bleicher. Fragen, Anregungen, Kritik zur Sendung können Sie uns schicken an fokus@srf3.ch. Mein Name ist Anna Meier. Danke fürs Zuhören. Time has come. Now the
is over, gonna watch you come on down. I've got a heart-shaped gun, a heart-shaped gun. Fell at your feet. Just one bullet, I'll set fire to your make-believe. I came to let you know you gonna go, go, go. Don't you move, 'cause your time has come. Gonna watch you come on down. I've got a heart-shaped gun, a heart-shaped gun. It's too late for bows and arrows. You can hide and you can run. I've got a heart-shaped gun, my deadly one. Got a heart-shaped gun.